ARD. Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Wenn man den Schädel eines toten Menschen aufschneidet und einem Hirnforscher oder einer Anatomin das Gehirn präsentiert, kann er oder sie entscheiden, ob es von einem Mann oder einer Frau stammt?
Nicht perfekt. Es ist natürlich so, dass im Durchschnitt die Frauengehirne etwas kleiner sind. Aber es gibt eben auch Männergehirne, die klein sind und Frauengehirne, die auch groß sind.
Und wie sieht es mit den bunten Scans von Gehirnen aus? Sieht man da einen Unterschied?
Nein, vielleicht gibt es auf der zellulären Ebene bei Dingen wie Hormonrezeptoren ein paar Anhaltspunkte. Aber es ist nicht so wie bei Knochen, wo ein Pathologe an einem Hüftknochen die Lebensgeschichte einer Person ablesen kann.
Der, die, das Gehirn. Haben Denken und Verhalten ein Geschlecht? Von Christoph Drösser.
Der Körper von Männern und Frauen unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht, bei manchen Organen mehr als bei anderen. Aber unterscheidet sich auch das Gehirn der Geschlechter? Und können wir damit Unterschiede in ihrem Verhalten erklären?
Ich habe neulich einen Vortrag gehört von einem amerikanischen Neurobiologen, der hat mir die Augen geöffnet. Und zwar ging es um die Kommunikation zwischen Männern und Frauen.
Es gibt viele Klischees über die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Comedians wie Olaf Bürger verdienen ihr Geld damit.
Ich habe euch mal zufällig was mitgebracht, um das zu symbolisieren. Hier habe ich mitgebracht ein typisches Männerhirn. Ich zeige es auch mal hier drüben. Ja? Ist so aufgebaut, wie so ein klassisches Schubladensortiersystem. Ja?
Und Bücher wie Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken verkaufen sich gut. Frauen können angeblich multitasken, während sich Männer immer nur auf eine Sache konzentrieren können.
So, wir kommen zum Frauenhirn. Es ist komplett anders aufgebaut und auf den ersten Blick denkt man, keine Schublade, wie soll das funktionieren? Ja? Aber das Frauenhirn, Leute, ist das Verblüffende, funktioniert komplett anders, weil hier jetzt alles mit allem verbunden ist. Ja? Vorsorge, Familie, Kindergarten, Malerwagen, Handschlag, Mieter.
Wenn
Auto,
die Klischees stimmen, müssen die Geschlechter irgendwie unterschiedliche Gehirne haben. Das jedenfalls war in der Vergangenheit Konsens und es galt auch als wissenschaftlich bewiesen. Lutz Jähnke, Neuropsychologe an der Universität Zürich, hat für eine Überblicksstudie die Forschungen zum Geschlechterunterschied im Gehirn zusammengefasst und hält nicht viel von der Wissenschaft der Vergangenheit.
Und da ist mir eben aufgefallen, dass die Unterschiede, wenn sie dann so publiziert werden, meistens verschwinden oder kleiner werden, je größer die Stichproben werden. Es ist ja so, dass in der Psychologie und der Neuroscience Publish or Perish galt lange Zeit. Man musste immer publizieren, um in der Karriere voranzukommen. Und irgendwas über Sex Differences zu publizieren, war immer ziemlich simpel. Man hat irgendeine Studie gemacht über ein Phänomen und hat dann die Hälfte Männer und die Hälfte Frauen zufälligerweise drin gehabt. Und man hat als zweites Paper mal nachgeschaut, gibt es überhaupt einen Geschlechtsunterschied? Und wenn man einen gefunden hat, hat man den dann publiziert.
Die Neurobiologin Gina Rippon von der Aston University in Birmingham ist Autorin des Buchs The Gendered Brain, zu Deutsch das gegenderte Gehirn. Sie nennt Studien aus der Vergangenheit auch gerne Neurotrash, also Neuromüll.
Man dachte, Frauen nehmen in der Gesellschaft eine untergeordnete Stellung ein. Daher müssen sie auch ein minderwertiges Gehirn haben. Männer haben größere Gehirne. Deshalb müssen sie überlegen, klüger, erfolgreicher sein. Und dann wies jemand darauf hin, dass Elefanten und Pottwale noch größere Gehirne haben als menschliche Männer und sich nicht durch ihren überlegenen Intellekt auszeichnen. Jede Wissenschaft, bei der die Antwort schon vorgegeben ist, ist schlechte Wissenschaft.
Sind die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, zwischen Jungen und Mädchen biologisch bedingt oder prägt die Gesellschaft das unterschiedliche Verhalten der Geschlechter? Die meisten Eltern werden mit dieser Frage konfrontiert. Sonja hat zwei Söhne im Alter von 12 und 10 Jahren.
Wir haben uns jetzt auch nicht eine bestimmte Strategie überlegt für die Kinder, um sie jetzt besonders geschlechtsspezifisch zu erziehen. Ich habe sie gerade vorhin erst gefragt, wenn ich dir jetzt ein Auto oder eine Puppe gäbe, mit was würdest du lieber spielen? Und der Jonas meinte, na, das Auto. Und der Niklas meinte, na, lieber die Puppe, weil die kann ich entköpfen.
Nun überlegen Sonja und ihr Mann, ob sie die Kinder vielleicht unbewusst in diese Richtung gedrängt haben.
Ich bin in Österreich aufgewachsen in einem sehr patriarchischen Haushalt, in einem katholischen Familie außerhalb einer Stadt. Also ich kann nicht sagen, dass da jetzt meine eigene Erfahrung und Erziehung die Erziehung meiner Kinder nicht beeinflusst hat. Und dass ich jetzt die Kinder nicht so sehr beeinflusse, dass sie jetzt sich auch wirklich wie typische österreichische Buben verhalten. Das ist unmöglich.
Dieser Einfluss, den die Eltern, aber auch die gesamte Gesellschaft auf Kinder ausüben, beginnt früher, als man denkt. Darauf weist Gina Rippon in ihren Arbeiten hin.
In the last 30 years, we've started to realize that babies are actually highly sophisticated.
In den letzten Jahren haben wir erkannt, dass Babys hochentwickelte soziale Informationsverarbeiter sind. Wenn sie unterschiedlich behandelt werden, entwickelt sich auch ihr Gehirn unterschiedlich. Wir wissen, dass Kinder bereits im Alter von 2 Jahren merken, dass Jungen anders bewertet werden als Mädchen, dass unterschiedliche Erwartungen an sie gestellt werden, dass sie mit unterschiedlichem Spielzeug spielen, unterschiedliche Kleidung tragen und so weiter. Ich nenne Babys kleine Geschlechterdetektive. Sie versuchen herauszufinden, wo ihr Platz in der Weltordnung ist.
Kleine Kinder nehmen also nicht nur wahr, dass es Geschlechterunterschiede gibt, sie wollen auch schon bald wissen, wie sie sich selbst identifizieren. Generell, sagt Rippon, ist unser Gehirn nicht nur ein Wahrnehmungsorgan, sondern ein Vorhersageorgan. Unser Überleben hängt davon ab, Muster in der Welt zu erkennen und zu prognostizieren, was als nächstes passiert. Prädiktives Kodieren nennt sie das.
Wir sind immer davon ausgegangen, dass das Gehirn zwar das am weitesten entwickelte informationsverarbeitende System auf dem Planeten ist, aber eher passiv. Jetzt wissen wir, dass das Gehirn nicht nur reagiert, wenn ein Ereignis eintritt, sondern es setzt es auch in eine Art historischen Kontext. Was war die Folge, als das Ereignis die letzten Male eintrat? Das Gehirn baut dann allmählich eine Regel auf, die seinem Besitzer oder seiner Besitzerin ermöglicht, mitzuteilen, was dieses Geräusch oder dieser Gesichtsausdruck bedeutet. Das gilt auch für soziale Regeln. Kleinkinder haben ein Bild davon, wie ein Mann aussieht, wie er sich anhört, was er tut und was er trägt. Und ebenso eine Frau. Und dann entwickeln sie ihr eigenes Selbstverständnis, ob sie männlich oder weiblich sind. Und sagen sich, ich muss mich so und so verhalten, um in meiner Gruppe akzeptiert zu werden.
Wie sehr uns die Gesellschaft in unterschiedliche Rollen hineindrängt und wie dieses Rollenverständnis sogar kognitive Fähigkeiten prägt, erklärt Lucienke an einem Beispiel aus Indien.
Ich habe ja in meinem Übersichtsartikel auch diese bemerkenswerte Arbeit aus Indien berichtet. Und die ist eigentlich insofern sehr bemerkenswert, weil es da uns eine matrilineale, eine patrilineale Gesellschaft geht, die eigentlich im gleichen kulturellen Kontexten leben, eben nur mit dem Unterschied, dass eben einmal mehr Männer und einmal Frauen orientiert ist. Und man sieht in der matrilinealen Gesellschaft, dass da die Mädchen, wenn sie ja so in das Alter von 9, 10, 11, 12 Jahren kommen, Eigenschaften zeigen, die man normalerweise bei Männern findet. Also die können zum Beispiel besser 3D-mentale Rotationen durchführen, sich besser räumlich orientieren. Während die Mädchen, die in der patrilinealen Gesellschaft aufwachsen, bei denen sieht man eben, dass sie schlechter sind im räumlichen Orientieren als die Jungs.
Ein banaleres Beispiel für vollkommen willkürliche Geschlechtsunterschiede sind die Farben Rosa und Blau in unserer Kultur. Die sind erst in den letzten 50 Jahren typische Mädchen- und Jungenfarben geworden. Früher trugen kleine Jungen durchaus rosa Kleidung. Heute sind nicht nur Hosen und Hemden farblich getrennt, die gesamte Spielzeugindustrie produziert ihre Produkte in 2 Farbwelten. Pink Brain, Blue Brain, also rosa Gehirn, blaues Gehirn, heißt ein Buch der Neurowissenschaftlerin Lise Elliott von der Rosalind Franklin University in Chicago.
I've been studying brain sex differences for at least 20 years now.
Ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit den Geschlechtsunterschieden im Gehirn. Ich habe eine Tochter und zwei Söhne und war sehr neugierig darauf, ob die mit unterschiedlichen Gehirnversionen geboren werden und ob das die scheinbar dramatischen Verhaltensunterschiede zwischen Jungen und Mädchen erklärt.
Ganz wichtig für Lees Elliott ist die Unterscheidung zwischen dem biologischen und dem sozialen Geschlecht, auf Englisch Sex und Gender. Während biologisch fast alle Menschen dem einen oder anderen Geschlecht angehören, ist das Spektrum beim sozialen Geschlecht fließend.
Immer mehr Menschen sind sich des Unterschieds zwischen biologischem und sozialem Geschlecht bewusst. Wir sehen ein Spektrum von männlichen und weiblichen Personen, die sich als nicht-binär oder transgender identifizieren. Und erkennen zunehmend die Plastizität des Geschlechterverhaltens. Und das geht eigentlich nur mit einer Art Unisex-Gehirn.
Auch Elliott hat sich Studien zum Geschlechtsunterschied der Gehirne angeschaut und kommt in ihrer wissenschaftlichen Arbeit zu dem Schluss, dass es keinen prinzipiellen Unterschied gibt. Dafür hat sie einige Anfeindungen bekommen, nicht nur, wie vielleicht zu erwarten, aus der etablierten Männerwelt, sondern auch von Frauen, die darauf beharren, dass das weibliche Gehirn etwas ganz Spezielles ist.
Das kommt nicht unbedingt von Feministinnen, sondern von Frauen, die glauben, die besonderen medizinischen Probleme von Frauen würden vernachlässigt. Und die haben das Gefühl, dass das weibliche Gehirn etwas Besonderes ist, das mehr Geld und Aufmerksamkeit verdient.
Apropos Blau und Rosa, ein weiteres Beispiel. Gisela hat auch zwei Söhne und sie hat von Geburt an sehr bewusst versucht, die Jungen in keine Geschlechterrolle hineinzudrängen.
Weil ich selber schon viel mich mit Gender-Sachen beschäftigt habe immer, wollte ich das gerne so neutral wie möglich machen. Und wenn man quasi zwei von der gleichen Sorte hat, geht das, glaube ich, auch recht leicht.
Wie viele Jungen wollten auch Giselas Söhne irgendwann mit der Geschlechterrolle experimentieren und ein Kleid tragen.
Und dann wollte ich so ein bisschen mich drumherum mogeln und habe so ein bisschen neutralere, längere T-Shirts gekauft. Dann fanden sie, nee, das ist doch kein Kleid. Ein Kleid war für die nur normal mit Rüschen und das ging auch ganz gut. Also der Jüngere war mit drei eine wirklich schöne Prinzessin im Karneval in Bonn.
Aber als die Jungen älter wurden, stellte sie fest, die Umwelt erwartete von ihnen eine klare Identifikation.
Also ich habe so jede Stufe, wo sie sich weiter eingeschränkt und an das von außen aufoktroyierte Gender-Schema gehalten haben, habe ich sehr wahrgenommen und sehr bedauert. Also als erstes hat der Josef seine Glitzer- und Rosa-Sachen weggelassen und hat aber auch sehr bewusst gesagt, ich mag das schon, Mama, aber in die Schule mag ich es nicht anziehen. Da kriege ich Kommentare. Also hat sich das immer weiter eingeschränkt, wo sie jetzt dann auch in Braun und Blau und Grau unterwegs sind. Also ich finde schon, der kleine Unterschied und wie er gemacht wird, also können wir schon bei uns und bei anderen bestätigen.
Das bezieht sich auf Alice Schwarzers Buch »Der kleine Unterschied und seine großen Folgen« aus dem Jahr 1975. Damit meinte die Feministin, dass der kleine biologische Unterschied zwischen Mann und Frau durch die Gesellschaft zu einer sozialen Hierarchie verstärkt wird. Aber ist der Unterschied wirklich so klein? Selbst Lutz Jähnke, der in seiner Studie zu Hirnunterschieden keine großen Differenzen fand, sagt, an einem Punkt müssen wir eine Unterscheidung machen.
Irgendwann mal müssen wir uns fortpflanzen. Sonst bleibt die Menschheit nicht bestehen. Und für die Fortpflanzung brauchen wir bestimmte Mechanismen, dass diese beiden gegengeschlechtlichen Partner irgendwann mal zusammenkommen. Ja, man lernt ja nicht, sexuell sich zu betätigen. Wie geht denn die auf die Uni, ne, um zu lernen, wie man das macht?
Dass Männer und Frauen spätestens in der Pubertät verstärkt Geschlechtshormone ausschütten und dass das ihr Paarungs- und Brutpflegeverhalten beeinflusst, wenn wir es mal so biologisch formulieren dürfen, ist bekannt. Aber die Frage ist, gibt es schon früher in der Entwicklung von Babys und Kindern Momente, in denen die Hormone nicht nur das akute Verhalten prägen, sondern dauerhaft die Struktur des Gehirns verändern und es damit tatsächlich zu einem weiblichen oder männlichen machen? Dafür gibt es in den letzten Jahren tatsächlich zunehmend Anzeichen. Ein Indiz kommt aus einer auf den ersten Blick unerwarteten Ecke. Es geht um die Altlasten der industriellen Umweltverschmutzung der 1960er und 70er Jahre. Damals wurde sorglos mit Giften umgegangen, die auch als Umwelthormone bekannt sind, etwa die sogenannten PCBs.
Neugeborene. Bereits im Mutterleib haben sie chlorierte Kohlenwasserstoffe aufgenommen. Der durchschnittliche Messwert 2,5 Milligramm pro Kilo.
In den 1990er Jahren waren die schon weitgehend verbannt, aber die Frauen, die damals Mütter wurden, hatten diese Umwelthormone noch in unterschiedlichem Maß in ihrem Körper angereichert. Konnte das eine Auswirkung auf die Babys haben, die sie zur Welt brachten? Gerhard Winnecke, ein Umweltpsychologe von der Universität Düsseldorf, vermutete einen Zusammenhang zwischen der Entwicklung dieser Babys und der Dosis des Gifts. Insbesondere war er an der geschlechtlichen Entwicklung der Kinder interessiert.
Und da habe ich dann den Vorschlag gemacht, aufgrund der Untersuchung, die holländische Kollegen in Rotterdam gemacht hatten, sich zu beschäftigen mit dem sexuell dimorphen Spielverhalten. Jungs und Mädchen spielen unterschiedlich, deutlich unterschiedlich.
Dimorph bedeutet, eine Sache kommt in zwei klar abgrenzbaren Formen vor. Es gibt tatsächlich eine psychologische Skala, die das Spielverhalten von Kindern zwischen extrem jungenhaft und extrem mädchenhaft einstuft. Wer spielt mit Puppen, wer mit Lastwagen? Welches Kind macht aus jedem länglichen Gegenstand eine Schusswaffe? Und das erstaunliche Ergebnis der Studie, je mehr Umweltgifte etwa in der Muttermilch vorhanden waren, umso mehr verschob sich das durchschnittliche Spielverhalten. Die Jungen verhielten sich etwas weiblicher, die Mädchen etwas männlicher.
Auch wenn es in diesen Grafiken sehr dramatisch aussieht, das sind sehr kleine Effekte. Also das heißt, die Jungs bleiben Jungs und sie spielen auch wie Jungs. Nicht mehr so ausgeprägt. Und Mädchen entsprechend anders.
Wie erklären sich die Forschenden diese Ergebnisse?
Die Ursachenanalyse haben wir nicht betrieben. Wir sind keine Neurologen und man kann dem Spielverhalten keine Hirnregion zuordnen. Als Psychologe untersuchen wir den Output. Da wir hier Substanzen untersucht haben, von denen wir wissen, dass sie Sexualhormone beeinflussen, ist es zumindest eine plausible Erklärung, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass die hormonelle Umgebung in der kritischen Phase der Hirnreifung verändert ist durch diese Stoffe.
Im Jahr 2022 erschien nun eine Studie von amerikanischen Forschenden, die meinen, zeigen zu können, wie eine verstärkte Ausschüttung von männlichen Hormonen in der Schwangerschaft und kurz nach der Geburt tatsächlich Strukturen im Gehirn verändern kann. Jessica Tollkühn vom Cold Spring Harbor Labor in der Nähe von New York hat mit ihrer Forschungsgruppe einen entsprechenden molekularen Mechanismus entdeckt bei Mäusen.
When most of us think about hormones, we think about people and we think maybe about puberty, right? So
die meisten denken bei Hormonen an Menschen und vielleicht an die Pubertät. Das ist ein Zeitpunkt, an dem der Hormonspiegel ansteigt. Aber es gibt schon früher im Leben Hormonschübe und aus Versuchen mit Mäusen wissen wir schon lange, dass diese Hormonschübe zu quantifizierbaren Geschlechtsunterschieden in ganz bestimmten Teilen des Gehirns führen. Es gibt also sehr spezifische Hirnregionen, in denen die männlichen Wesen mehr Neuronen haben als die weiblichen oder umgekehrt.
Die Hirnregionen, von denen hier die Rede ist, sitzen nicht im Kortex. Das ist die beim Menschen sehr ausgeprägte Hirnrinde, in der bewusste Prozesse stattfinden und alle eventuell existierenden kognitiven Unterschiede zwischen Mann und Frau zu finden sein müssten.
Where the hormone receptors are really present in the brain.
Die Hormonrezeptoren im Gehirn sitzen eher in limbischen Regionen, wie dem Hypothalamus oder der Amygdala, die viele angeborene Verhaltensweisen regulieren. Bei den Mäusen betrifft das vor allem instinktives Verhalten. Diese Regionen liegen tief im Gehirn und bei Menschen sind sie nicht viel größer als bei der Maus. Daher ist es schwierig, sie auf einem Gehirnscan zu entdecken, anders als bei einer kognitiv anspruchsvollen Aufgabe.
In den Mäuseexperimenten konnte Jessica Tollkühns Team zeigen, dass man die Ausbildung dieser Hirnregionen durch Hormone beeinflussen kann und dass sich dadurch das Verhalten der Tiere verändert.
So zeigt zum Beispiel eine männliche Maus in ihrem eigenen Käfig Aggressionen gegenüber einem fremden Männchen, eine weibliche Maus nicht. Die wird aggressiv, wenn sie ihre Jungen säugt. Das kann man nicht eins zu eins auf Menschen übertragen. Aber ich denke, dass einige unserer Entdeckungen auch das Verständnis davon verändern, wie Hormone im menschlichen Gehirn wirken.
Beim Menschen sind ähnliche Hormonschübe zu beobachten wie bei den männlichen Mäusen.
In humans, testosterone levels rise.
Bei männlichen Fötus steigt der Testosteronspiegel im dritten und vierten Schwangerschaftsmonat. Das ist gut dokumentiert. Weniger Daten gibt es zum Anstieg bei männlichen Babys zwischen dem vierten und sechsten Lebensmonat. Und wir wissen nicht sehr genau, wo sich die Testosteronrezeptoren im Gehirn zu diesem Zeitpunkt befinden. Bei Mäusen können wir die Gehirne in unterschiedlichen Entwicklungsstadien sezieren und schauen, was passiert, wenn wir sie entfernen. Die Hormonausschüttungen in frühen Lebensphasen führen zu diesen anatomischen Geschlechtsunterschieden, aber das unterschiedliche Verhalten tritt erst in der Pubertät auf.
Aber Ergebnisse von Mäuseversuchen auf den Menschen zu übertragen, insbesondere wenn es um psychologische Phänomene geht, ist sehr problematisch. Dessen ist sich die Forscherin bewusst.
Innerhalb und zwischen den Arten gibt es ein großes Spektrum im Verhalten von Männchen und Weibchen. In einem Käfig mit Mäusemännchen wird es immer eines geben, das aggressiver ist als die anderen. Ist das nun männlicher? Tiere haben kein soziales Geschlecht. Das ist ein soziales Konstrukt. Aber es gibt definitiv eine große Variabilität bei den Verhaltensweisen, selbst bei Labormäusen, die einander genetisch sehr ähnlich sind.
Im Labor studiert Jessica Tolkien das Verhalten ihrer Mäuse. Zu Hause kann sie darüber nachdenken, ob und wie sich diese molekularen Prozesse in menschlichem Verhalten widerspiegeln.
Jeder, der Kinder hat, wird zum Hobby-Neurowissenschaftler. Ich habe zwei Jungen. Sie sind sehr unterschiedlich. Aber beide haben Stöcke als Waffen benutzt. Ich bin überzeugt, dass es angeborene Unterschiede gibt. Zumindest identifizieren sie sich derzeit beide als Jungen. Auch wenn der eine vielleicht etwas mehr dem Klischee entspricht als der andere.
Noch ein Beispiel. Christina hat zwei Mädchen, 9 und 5 Jahre alt. Auch sie und ihr Mann haben sich sehr bewusst entschieden, den Töchtern möglichst wenige Rollenvorgaben zu machen.
Es war ein relevantes Thema auf jeden Fall für mich, dass ich ein erstes Mädchen bekomme und dann ein zweites Mädchen bekomme. Und da habe ich schon drüber nachgedacht, okay, wie war das denn bei mir und wie möchten wir das handhaben? Und das erklärte Ziel war schon, das anders zu machen, als ich jetzt großgezogen worden bin. Und zwar ohne einen konstanten Hinweis darauf, was Mädchen ja zu tun haben. So bin ich nämlich aufgewachsen. Und das war mir ein ganz großes Anliegen, das halt nicht zu betonen.
Und es kamen tatsächlich zwei sehr unterschiedliche Kinder dabei heraus.
Die größere, die, würde ich sagen, ist weniger mädchenhaft, wenn man so möchte. Also die hatte jetzt keine Lieblingsfarbe, sondern die hatte eine ganze bunte Auswahl und jetzt tendiert sie inzwischen sogar zu dunkleren Farben. Und die Jüngere, die ist halt sehr mädchenhaft, Lieblingsfarbe pink, immer irgendwie im Tütü und immer ein Zöpfchen und so weiter. Also das sind in der gleichen Familie mit den gleichen Voraussetzungen, aber halt tatsächlich sehr verschieden in ihrer Eigenart und auch irgendwie im Umgang mit ihrem eigenen Geschlecht. Das ist irgendwie ganz spannend zu sehen, dass man, egal was man das Gleiche tut, dass aber das Resultat irgendwie ein anderes ist, ein persönliches und ein individuelles.
Während die ältere Tochter vorhat, einmal einen technischen Beruf zu studieren und jetzt schon darüber nachdenkt, warum Frauen in solchen Berufen benachteiligt sind, ist die kleinere noch dabei, die Menschen in zwei Arten zu sortieren. Und sie protestiert, wenn die Rollenbilder verletzt werden.
Ich habe halt immer kurze Haare gehabt. Und da wurde ich schon von meinen Töchtern öfter gefragt, warum ich denn jetzt kurze Haare habe. Mädchen haben doch lange Haare. Für besonders meine kleinere Tochter war das halt ein Thema. Du bist doch ein Mädchen, du musst doch lange Haare haben. Also es wurde dann eine Frage, die jeden Tag diskutiert werden musste, bis es dann irgendwie langweilig wurde.
Alle drei Mütter, die hier zu Wort kamen, leben in Kalifornien. Eine aufgeklärte Gegend, in der Geschlechterrollen hinterfragt werden, in denen sich eigentlich alle so identifizieren können, wie sie wollen. Auch in Deutschland ist ja die Genderwelt in Aufruhr. Während die einen bewusst geschlechtsneutral formulieren, regen die anderen sich über Gender-Debatten auf. Gleichzeitig beobachten Forschende, dass in unseren Gesellschaften die Geschlechtsunterschiede immer stärker betont werden, von der Mode bis zum Spielzeug.
Es gibt ja auch mindestens zwei, wenn nicht sogar drei neue große Studien, die gezeigt haben, dass diese Geschlechtsunterschiede in den modernen Ländern und in unserer aktuellen Zeit sogar leicht zugenommen haben. Das nennen viele heute das sogenannte Gender-Paradox, dass in den Gesellschaften, die sehr, sehr frei sind, eben die Geschlechtsunterschiede deutlicher hervortreten. Und da gibt es derzeit eine riesengroße Debatte unter Psychologen und unter Sozialwissenschaftlern, die versuchen, dieses Gender-Paradox zu erklären.
Menschen haben heute viele Möglichkeiten, ihre eigene Position im Spektrum des sozialen Geschlechts festzulegen. Und erstaunlich viele wählen einen eindeutigen Punkt am männlichen oder weiblichen Ende dieser Skala. Wie viel davon ist auf ihre Erziehung zurückzuführen und wie viel auf ein vorgegebenes Programm in ihrem Gehirn? Diese beiden Einflüsse könnte man wohl nur mit einem unmöglichen Experiment entwirren.
What you really need to do is have a completely gender-free, neutral world.
Man müsste eine völlig geschlechtsneutrale Welt schaffen, in die diese beiden unterschiedlichen Gehirne geboren werden und dann sehen, wie sie sich entwickeln. Aber wenn man auf den Global Gender Gap Report des Weltwirtschaftsforums schaut, dann werden wir eine solche Welt frühestens in 132 Jahren haben. Ich glaube, wirkliche Gleichheit wird es nie geben. Und das bedeutet, dass das Experiment undurchführbar ist.
Vergessen wir ein für alle Mal die Sache mit dem Einparken und dem Zuhören. Die meisten uns bewussten Geschlechtsunterschiede sind erlernte soziale Verhaltensweisen. Es ist auch nicht ein Geschlecht intelligenter als das andere. Wie viel wir von tiefer im Gehirn verankerten Unterschieden zwischen Mann und Frau unbewusst gesteuert werden, das ist eine Forschungsfrage, von der wir in den nächsten Jahren noch viel hören werden.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD-Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Bevor wir uns verabschieden, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Das Leben des Brain. Denn welches Organ ist für Gedanken, Emotionen und alle anderen mentalen Prozesse da? Richtig, das Gehirn. Leider ist es sehr zeitaufwendig, das Gehirn zu studieren und auf dem neuesten Stand der Wissenschaft zu bleiben. Das erfordert ja auch viel Vorwissen. Wäre also ja ganz praktisch, wenn das jemand anders für dich machen würde, oder? Dafür gibt's das Leben des Brain. In dem Podcast liefert der Journalist und Wissenschaftler Bent Freiwald jede Woche so eine kleine Portion Wissen übers Gehirn. Am Freitag geht's darum, warum sich Menschen an Verbrechen erinnern können, die sie nie begangen haben. Eine Psychologin hat in einer Studie nämlich ihren Versuchspersonen falsche Erinnerungen eingepflanzt. Bent erklärt, welche Mechanismen unseres Gehirns sie dafür ausgenutzt hat. Das Leben des Brain ist ein Wissenspodcast mit fundierten Informationen aus der Neurowissenschaft. Zu verstehen, was genau im Kopf abgeht, kann dabei helfen, die Welt zu verstehen. Und wie wir ticken.